Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, hier ist wieder Radio DARC, und zwar Ausgabe Nummer 566. Am Mikrofon ist Cody Farrin und ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Faszinierend sind ganz bestimmt die Berichte aus der Funkwelt, die wir heute für Sie zusammengestellt haben. Da gehen wir unter anderem der Frage nach, ob Deutschland wieder einen nationalen Notfunksender auf Mittelwelle einrichten sollte. Ein solcher Notfunksender ist Radio DARC bereits, denn man kann uns in ganz Europa hören mit einem einfachen, batteriebetriebenen Kofferradio. Und klar, bei uns werden nicht nur im Notfall richtig gute Super-Oldies gespielt. Hier ist klassischer Rock aus England, hier sind Status Quo mit Rolling Home.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. DARC Ortsverband Laupheim erhält staatlichen Förderpreis. Funkamateurin Sarah Foxlin in Forbes-Liste 30 unter 30 aufgenommen. Jetzt Selbstforschung im All betreiben und Freiwillige stützen den Amateurfunk. Am Mikrofon Conny Farren. Beim diesjährigen Förderpreis Helfende Hand hat sich der DARC Ortsverband Laupheim mit einer eigenen Initiative beteiligt und in der Gesamtwertung den 5. Platz erreicht. Der Förderpreis würdigt seit einigen Jahren unterschiedliche Initiativen und Projekte rund um ehrenamtliches Engagement und Einsatzbereitschaft. In diesem Rahmen wurde auch die lokale Initiative des DARC Ortsverbandes Laupheim P49 berücksichtigt. Bei der vom Bundesministerium des Innern und für Heimat in Berlin ausgezeichneten Initiative handelt es sich um einen lokalen Ansatz, der aus der sehr engen Kooperation mit der örtlichen Feuerwehr entstanden ist. Er ist auf die spezifischen Strukturen und Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten. Die übergreifenden Überlegungen des DARC e.V. zum Not- und Katastrophenfunk orientieren sich hingegen an einem verbandsweiten Rahmen, der unterschiedliche regionale Gegebenheiten bündelt, um so eine maximale Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Aktivitäten des DARC geraten immer öfter in das Interesse der Politik. So gibt es seit Jahren einen intensiven Austausch und Zusammenarbeit zu Themen der Krisen- und Notfallkommunikation. Informationen zum DARC-Konzept können Sie nachlesen auf den Webseiten des DARC-Referats für Notfunk unter der URL notfunk.darc.de. Die amerikanische Funkamateurin Sarah Foxlin, Rufzeichen Kilo Charlie 1 Foxtrot Sierra Juliet, wurde in die renommierte Forbes-Liste 30 under 30 Social Media des Jahres 2026 aufgenommen. Die Mechatronik-Ingenieurin, Pilotin und vielseitige Kreative begeistert über ihre Social-Media-Kanäle mehr als 1 Million Follower. Ihre Inhalte reichen von Hochleistungsraketen und Bootsbau über Verbundwerkstofftechnik bis hin zu Mathematik und Physik. Die Forbes 30 Under 30 ist eine jährlich erscheinende Reihe von Listen, die junge Persönlichkeiten unter 30 Jahren auszeichnet. Die Ausgabe von 2026 umfasst insgesamt 600 Personen aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Sport, Medien und Kreativbranchen. In 20 Kategorien wurden jeweils 30 herausragende Talente geehrt, darunter auch bekannte Namen wie Tennisspielerin Coco Gauff und Sänger Alex Warren. In der offiziellen Laudatio hebt Forbes besonders Foxlins Einfluss auf die Popularisierung von Bildung und Technik wie folgt hervor, Zitat: Auch Bildung und Technik werden immer beliebter, da Kreative die MINT-Fächer in die Mainstream-Kultur integrieren. Sarah Foxlin, 28 Jahre alt, ist Mechatronik-Ingenieurin und Pilotin und erstellt lange MINT-Inhalte für mehr als 1 Million Follower. Auf ihrem YouTube-Kanal finden sich ausführliche Videos über Raketenstarts, den Bau von maßgeschneiderten Wohnmobilen, Bootsbauprojekte und den Bau eines experimentellen Flugzeugs in Originalgröße. Außerdem leitet sie die gemeinnützige Organisation Princess with Power Tools, die mehr als 20.000 Kinder in praktischer Technik ausgebildet hat. Im Mai 2024 absolvierte sie einen Solo-Transkontinentalflug in einer Cessna 140 aus dem Jahr 1946 und postete darüber, um sich für psychische Gesundheit von Piloten einzusetzen. Jugendliche bis 19 Jahre können jetzt selbst zu Weltraumforschern werden und eigene wissenschaftliche Untersuchungen im All durchführen. Eine Teilnahme am Wettbewerb European Astro P Challenge macht es möglich. Dieses kostenlose Bildungsprojekt der Europäischen Weltraumagentur ESA und der Raspberry Pi Foundation bieten jungen Menschen die Chance, mit Python eigene Programme zu entwickeln und sie auf speziellen Raspberry Pi Computern an Bord der Internationalen Raumstation ausführen zu lassen. Die Challenge besteht aus 2 Missionen. Mission Zero für Einsteiger, bei der eine einfache Animation für die Astronauten programmiert wird, und Mission Space Lab für Fortgeschrittene, die echte wissenschaftliche Experimente auf der ISS planen und umsetzen können. Die Teilnehmer programmieren in der Programmiersprache Python und nutzen eine simulierte Umgebung, die das Testen mit historischen ISS-Daten ermöglicht. Die überzeugendsten Projekte werden ausgewählt und schließlich auf den Astro-P-Einheiten auf der ISS ausgeführt. Weitere Informationen gibt es auf folgender Webseite: astro-p.org. Es ist eine große Gemeinschaft und sie wird ganz wesentlich von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern gestaltet und gestützt. 4204 Funkamateurinnen und Funkamateure in Deutschland setzen sich in ihrer Freizeit für den DARC e.V. ein, indem sie eines der über 5800 Ehrenämter bekleiden. Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember dankte der Vorstand des Vereins diesen Aktiven in den rund 1000 Ortsverbänden für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der Gemeinschaft. Die Ehrenamtsinhaber und die vielen weiteren Aktiven leisten unersetzliche Arbeit für den Amateurfunk in Deutschland und für den DARC. Sie sind es, die unseren Verein so lebendig und bunt machen, so der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner. Der alljährlich am 5. Dezember stattfindende Internationale Tag des Ehrenamts ist allen Menschen gewidmet, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv sind. Seit 1986 bereits wird dieser von den Vereinten Nationen initiierte Gedenktag begangen, um weltweit freiwillige Arbeit anzuerkennen und zu fördern. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Bevor es weitergeht in unserer heutigen Programmfolge, erstmal eine schöne Rockballade, etwas zum Entspannen und Zurücklehnen. Hier ist Gary Rafferty, zu Recht passend zur derzeitigen Jahreszeit. Er singt Winter Has Come.
goodbyes, but it's only the deepest part of our love who keeps us together. But while this cold wind blows and tears fill your eyes, I'm counting the days and learning the ways of a broken heart. Winter's come, another evil season began. Every day brings a long, cold, lonely night. Spirits in the wind let out their mournful sighs, and I watch the rain fall down like the teardrops from your eyes.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Jetzt gut festhalten. Frohes neues Jahr. So wird der zweite Norddeutsche Funktag klingen, kurz nach Silvester, am 3. Januar 2026. An der Technischen Uni Hamburg gehen wieder die Tore auf. Es wird den klassischen Flohmarkt geben und auch die kleine Ausstellung mit interessanten Assemblies ist wieder da. Schau beim Signalspielplatz vorbei oder lass dich inspirieren von den mobilen Draußenfunkern und ihrer Ausrüstung. Verschiedene Themen zu Funk und Technik werden in den Vorträgen besprochen. Wenn dann über Notstromversorgung erzählt wird, ist vielleicht für deine Station auch eine nützliche Information dabei. Schau gern vorbei. Ganz entspannt und ausgeruht zum Start ins neue Jahr beim zweiten Norddeutschen Funktag an der Technischen Uni Hamburg. Informationen, Anfahrt und alles weitere gibt es unter www.dl0tuh.de. Dein Keller platzt aus allen Nähten, aber du hast noch keinen Flohmarkttisch gebucht? Auch dafür gibt es eine Lösung auf www.dl0tuh.de. Schöne Festtage wünschen wir schon einmal und wir sehen uns dann alle im nächsten Jahr bei DL0TUH.
Band, die heute jeder kennt, sie hat's nicht immer leicht gehabt. Sie spielte schon in Hamburg, als es noch keine Panik gab. Ein Jahr versagte mal, das ist mir zu banal, es gibt doch keine Cowboys hier. Wir sind doch nicht im Wilden Westen, hat sich schwer geirrt. Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio in Marschen, weit bei der Autobahn, hört man Geige, Benjus, Stieg.
sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit dem Nashville Sound. Bayern kommst oder in Hamburg wohnst, das ist doch sowas von egal. Solange du denkst, du bist im Honky Tonk, stehst im Bierlokal. Mit ein paar Cowboy-Boosen, dein Fernweh-Blues, deinen kleinen Knacks im Herz. Ein Kreislauf geht nach oben, wenn du die Cowboys singen hörst. Der Wind fängt gleich hinter Hamburg an. In ein Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn, hört man Geige, Benjus, die Gitarre. Hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville Sound. Der wilde, wilde Western fängt gleich hinter Hamburg an. Sind sie gut gelaunt? Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville Sound.
Wir kehren zurück zu den Wurzeln des Rock'n'Roll.
SM Radio Dessau auf Mittelwelle. Von Oktober 2025 bis Februar 2026. Jeden Sonntag 22 Uhr auf 1476 kHz direkt nach Radio DARC. Die Themen von SM Radio Dessau findet ihr unter www.smradio-dessau.de sowie weitere Sendezeiten von SM Radio Dessau.
Oh, SM Radio. Musik, die mich anmacht. What is love?
Yeah. Die Kurzwelle in Moosbrunn ist Geschichte, doch es gibt wieder einen Weihnachtsmarathon und diesmal sogar an zwei Tagen. Am 25.12. ab 8 Uhr UTC geht's los mit Radio 6, 10 Uhr Jazz AM, 11 Uhr Radio Marabout, 13 Uhr Radio Klein Paris und FM Kompakt, 14 Uhr Radio Northern Europe International, 15 Uhr Power Decade und 16 Uhr Texas Radio. Am 26.12. ab 8 Uhr UTC wieder Radio 6, 10 Uhr Popshop Radio, 11 Uhr Welle 370, 12 Uhr Radio Waves International, 13 Uhr Radio DARC, 14 Uhr Jake FM, 15 Uhr SM Radio Dessau und 16 Uhr SDXF. Auf 9670 kHz mit 250 kW Kurzwellenpower aus Wufferton.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Vor genau 10 Jahren, im Herbst 2015, wurden in Deutschland die letzten Mittel- und Langwellensender abgeschaltet. Die Deutsche Welle ist schon seit Oktober 2011 verstummt, einst einer der größten Kurzwellensender der Welt. Als Begründung wurden die hohen Kosten genannt und, dass heute alles im Internet verfügbar sei. In einer Zeit der geopolitischen Krisen und Umweltkatastrophen gedeihen aber zunehmend Zweifel daran, ob das Aus für diese Sender eine kluge Entscheidung war. Das Internet kann schließlich ausfallen. Und was dann? Viele Länder haben deshalb die Mittelwellen wieder reaktiviert, so unter anderem Israel während des Gaza-Krieges und die Ukraine. In Schweden befasst sich mittlerweile sogar der Reichstag mit der Frage einer Rückkehr. Daher möchten wir heute einmal die Frage aufwerfen, was ganz pragmatisch für und gegen einen solchen Plan spricht. Ein Beitrag von Xaver Lünen von seinem YouTube-Bildungskanal der Technik.
Warum hat man nur in Deutschland die Langwellensender, alle Mittelwellensender und bis auf zwei ganz geringfügige Ausnahmen alle Sender im Kurzwellenbereich, was Amplitudenmodulation anbelangt, aufgegeben, wo doch alle anderen Länder um uns herum eher vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen gerade in diesem Frequenzbereich, weil sie nämlich eine besondere Reichweite erreichen kann? Warum bauen andere also Sender vor allen Dingen aus Sicherheitserwägung wieder auf und wir eben nicht? Und um dieses Thema wollen wir uns heute in diesem Beitrag mal entsprechend kümmern. Und bevor die Ersten wieder sagen, ja, was soll denn diese Panikmache, möchte ich vorweg unbedingt sagen, dass ich hier erstens keine Panik mit diesem Bericht machen will, sondern ich möchte eigentlich eine Diskussionsgrundlage hier erstellen, indem wir einfach mal die Argumente, was spricht denn eigentlich für solche Notfunksender im Mittelwellen- oder Kurzwellenbereich und was spricht natürlich auch in gleicher Weise vielleicht gegen die Errichtung solcher Sendeeinrichtungen. Also das will ich einfach zur Diskussion stellen, ohne dabei in irgendeiner Form eine gewisse Panik verbreiten zu wollen. Das liegt mir überhaupt nicht. Ja, starten wir einfach mal mit den Argumenten, die für einen nationalen Notfunksender sprechen würden. Das ist natürlich das Argument der krisensicheren Kommunikation. Also bei großflächigen Stromausfällen, bei Cyberangriffen oder Naturkatastrophen können problemlos Internet, Mobilfunk und digitale Netze komplett ausfallen, ohne Frage. Da sollten wir uns auch nichts vormachen. UKW-Mittelwellen- oder Kurzwellenradios können, wie schon mehrfach erwähnt, ja mit batteriebetriebenen Geräten oder mit Kurbelradios weiter betrieben werden, wenn eben ein solcher Ausfall stattfinden könnte. Ein zweites Argument ist sicherlich die zentrale und die vertrauenswürdige Informationsquelle. Also eine einheitliche Stimme, zum Beispiel staatlich beauftragte Sender wie der frühere Deutschlandfunk als Sondersender, kann Panik vermeiden und auch koordinierte Anweisungen geben. Besonders in Krisen ist vermutlich Falschinformationen nach meinem Geschmack das größte Problem, wie wir es ja immer wieder auch über soziale Medien deutlich und jeden Tag eigentlich erleben. Das dritte Argument ist für mich die internationalen Beispiele, wie schon eingangs gesagt. Also Länder wie zum Beispiel die USA, Japan oder Schweden betreiben eben spezielle Notfallrundfunksysteme, die auch Warnsignale übermitteln können. In der Schweiz existiert das Konzept des UKW-Notradios mit definierter Notfrequenz. Das vierte Argument ist letztendlich für mich die Ergänzung zum Warnsystem, also zum bestehenden Warnsystem wie Cell Broadcast, Sirenen und Apps. Radio kann nämlich länger und detaillierter informieren, während Cell Broadcast ja nur Hinweise liefert. Ein Notfunksender wäre nach meinen Vorstellungen natürlich Teil eines mehrschichtigen Warnsystems und kein Alleinstellungsmerkmal. Natürlich haben wir auch einige Argumente dagegen, ohne Frage. Das sind vor allen Dingen die hohen Kosten und die notwendige technische Infrastruktur. Der Aufbau und Betrieb eines redundanten, eigenständigen Funknetzes kostet nun mal Geld. Das ist auf jeden Fall so. Besonders, wenn man eben eine landesweite Abdeckung will. Landesweit ist schon deshalb wichtig, weil unsere UKW-Sender ja eigentlich nur eine begrenzte Reichweite haben, ne? Und eben nicht in der Lage sind, eine landesweite Abdeckung mit nur einem Sender zu realisieren. Muss uns klar sein. Ja, und viele UKW- und Mittelwellensender wurden ja leider bereits abgeschaltet. Und die Frequenzen der bisher auf der Kurzwelle und Mittelwelle angestammten deutschen Sender wurde ja zum Teil auch schon neu vergeben. Das zweite Argument ist sicherlich die geringere Nutzung im Alltag. Also viele Menschen besitzen ja heute noch nicht mal mehr ein klassisches Radio. Insbesondere die jüngere Generation hat ja kaum noch einen Empfänger für Kurz- oder Mittelwelle. DAB Plus oder Internetradio sind aber weniger krisenfest als analoge Systeme. Alternativen existieren ja, wie zum Beispiel Cell Broadcast, Warn-Apps wie Nina oder Katwan, Satellitenkommunikation, lokale Sirenen und Lautsprecherwagen könnten natürlich auch Informationen verbreiten. Aber wie ja vorhin schon deutlich erwähnt, nicht in der zeitlichen Länge, also keine Detailinformationen, sondern in Form von Hinweisen. Ja? Auch öffentlich-rechtliche Sender wie der Deutschlandfunk haben ja Notfallpläne für die Krisenkommunikation über eben diese bestehenden Netze. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Sie hören Radio DARC. Nachdem wir Ihnen gerade Argumente für und wider einen neuen Notfunk-Mittelwellensender für Deutschland vorgestellt haben, wollen wir nun beleuchten, wie das konkret aussehen könnte. Und wie ein solcher Notfunksender in ein Gesamtkonzept der staatlichen Notfallkommunikation eingebettet werden könnte.
Ja, und wenn wir in den Diskussionen immer wieder mal versuchen, jetzt ein Fazit zu ziehen, dann kommt sowas dabei heraus wie: ein nationaler Notfunksender wäre aus Sicht natürlich der Krisenvorsorge sehr sinnvoll, wenn es eben in ein modernes, mehrstufiges Warnsystem integriert wird, also eben nicht als alleinige Lösung, sondern als analoge Rückfallebene fungiert. Also die Grundidee, ein redundant aufgebautes, bundesweit empfangbares Radiosystem, das in Krisen oder Katastrophen automatisch aktiviert wird, wenn digitale Kommunikationswege, also Internet, Mobilfunk und so weiter, ausfallen oder unzuverlässig werden. Der Sender verbreitet in einem solchen Fall die amtlichen Warnungen, Verhaltensempfehlungen, Lageberichte und Wiederherstellungsinformationen. Die technische Umsetzung, also primär UKW in Frequenzmodulation, wir haben da ja schon eine hohe Verfügbarkeit, da viele Geräte oder relativ geringe Störanfälligkeit hier eigentlich immer wieder zu verzeichnen ist. Aber ich bedenke eben, dass auf UKW eben die Sendereichweite nicht allzu hoch ist. Ne? Anders eben bei der Mittelwelle, idealerweise in Amplitudenmodulation, was dann natürlich eine viel höhere Reichweite verspricht und funktioniert eben mit einfachen Empfängern und wenig Infrastrukturbedarf. Optional natürlich noch die Kurzwelle, internationale Reichweite, also wichtig für Deutsche im Ausland oder auch bei großflächigen Stromausfällen, weil auch hier im unteren Frequenzbereich der Kurzwelle natürlich eine entsprechende Reichweite realisierbar ist. Ja, und bei UKW würde man sich natürlich wünschen, eine bundeseinheitliche Notfrequenz, zum Beispiel bei 99,9 MHz im UKW-Bereich. Das müsste dann natürlich entsprechend noch festgelegt und eingeführt werden. Und wir können ja mit den Empfängern, ähnlich wie wir es bei dem Verkehrsfunk auch haben, in einer solchen Notsituation auch eine automatische Umschaltung auf diese Notfrequenz von dem Empfänger her natürlich schon realisieren. Ja, wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Natürlich die Nutzung vorhandener Sendeanlagen des Deutschlandfunks, der Bundesnetzagentur oder eben stillgelegter Funkstellen, zum Beispiel ehemalige Mittelwellensender, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Und jede Sendestation enthält natürlich eine entsprechend dimensionierte Notstromversorgung in Form von Dieselaggregaten, Akkubetrieb oder gegebenenfalls natürlich auch Solarbetrieb. Gesicherte Leitungen oder Satellitenverbindungen zur Leitstelle hin, eine automatische Umschaltfunktion bei Ausfall anderer Netze, sodass natürlich der Sendebetrieb hier unterbrechungsfrei vonstatten gehen kann. Ja, zur Leitstelle vielleicht noch 2-3 Sätze. Natürlich eine zentrale Steuerung über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also das sogenannte BBK in Bonn. Dann regionale Redundanz über die technischen Hilfswerke, also THW, und Länderkrisenstäbe. Die automatische Aktivierung per Funktelegramm oder Satellitenlink. Die Signal- und Warnmechanismen natürlich dauerhaft sendefähig. Stille Trägerfrequenz im Normalbetrieb und wird natürlich nur bei Aktivierung dann auch hörbar. Automatische Aktivierung der Empfänger, also Radios, die den Standard unterstützen, ähnlich wie wir es bei EWS eben haben oder NUAA in den USA, springt automatisch auf die Notfrequenz um. Warnsignale, standardisiertes akustisches Signal, also ähnlich der Sirenen, muss aber radiotauglich natürlich sein und das gefolgt von Sprachinformationen, die idealerweise dann natürlich auch mehrsprachig erfolgen. Also nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, gegebenenfalls Türkisch, Ukrainisch oder was auch immer. Ja, und letztendlich die Integration in bestehende Systeme, also Cell Broadcast und Warn-Apps wie Nina und Katwan, weisen dann eben auf den Notfunksender hin, also schalten Sie zum Beispiel Ihr Radio auf 99,9 MHz. Sirenen können gleichzeitig aktiviert werden und den Hinweis geben, den Notfunksender entsprechend einzuschalten. Natürlich werden auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also ARD, ZDF, Deutschlandfunk, logisch hiermit eingebunden, also sie übernehmen mindestens den Inhalt bei Bedarf. Der Betrieb und Wartung, ja, wie könnte man sich das vorstellen? Betrieb durch eine Kooperation aus BKK, Deutschlandradio, THW und Bundesnetzagentur vielleicht. Regelmäßige Testsendungen wären natürlich auch an dieser Stelle nötig, ähnlich wie wir es ja mit den Sirenentests heutzutage ja auch nach wie vor noch machen. Die Finanzierung, ja, wie könnte man das regeln? 50% vielleicht Bund, also BBK und Innenministerium, 25% Rundfunkbeitrag als Finanzierung und 25% EU-Katastrophenschutzfonds. Das wäre vielleicht so eine vorstellbare Finanzierungsmöglichkeit. Ja, fassen wir nochmal die Vorteile zusammen. Also auf jeden Fall eine hohe Betriebssicherheit bei Strom- oder Netzausfällen, Nutzung vorhandener und bereits etablierter Infrastrukturen, einheitliche und vertrauenswürdige Informationsquellen, das ist mir ganz besonders wichtig, Ergänzung zu den digitalen und bestehenden Warnsystemen, und eigentlich ein minimaler Mehraufwand für die Bürger, da nur ein batteriebetriebenes Radio unter Umständen nötig ist. Ja, die Herausforderungen also, die Frequenzkoordination und die Lizenzierung mit Rundfunkaufsicht, versteht sich, Aufbau von Reservestromversorgung an allen Sendestandorten haben wir nicht unbedingt im Moment. Dann eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, um natürlich die Bevölkerung über die Notfrequenz entsprechend zu informieren und das natürlich im Bewusstsein der Einzelnen auch entsprechend zu manifestieren. Am 1. Januar 1962 startete ja der Deutschlandfunk auf der Frequenz 6075 kHz, also im 49 Meter Band, und das vor allen Dingen unter dem Argument, die DDR-Bürger und auch alle Deutschsprachigen im Ausland mit einer Rundfunksendung aus Deutschland zu erreichen. Eigentlich ein wunderschöner Ansatz, der damals existierte. Wir sollten durchaus nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht doch vielleicht einen solchen Sender eben im Mittelwellen- oder Kurzwellenbereich mal wieder betreiben wollen. Also ich wäre unbedingt dafür.
Tonight. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig. Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das heute vorgestellte Konzept eines Notfunksenders auf Mittelwelle ist keineswegs eine Schnapsidee von ein paar ewig gestrigen und Techniknostalgikern. Nein, in Zeiten zunehmender geopolitischer Krisen und Spannungen stößt diese Idee auch zunehmend in der Politik wieder auf Interesse. Fragt sich nur, wieso jetzt erst? Vor 10 Jahren konnte man unsere Mittelwellensender gar nicht schnell genug loswerden. Radio DARC ist ja bereits ein solcher Notfunksender, denn man kann ihn europaweit mit einfachsten Mitteln hören. Und die Signale der Funkamateure ebenso. Die benötigen für ihre Reise um die Welt keine Infrastruktur und kein Internet. Und wie gut oder schlecht das gerade geht, das erklärt uns jetzt wieder Funkwetterspezialist Christian Reiber. Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Die letzte Woche wurde bei denen, die sich der Beobachtung und Vorhersage des Weltraumwetters widmen, wohl ein wenig auf den Nägeln gekaut. Denn die kleine Armada komplexer aktiver Regionen, die sich durch den Südwestquadranten der Sonne bewegte, schrie förmlich danach, dass es kräftige Flares geben musste und in ihrem Gefolge heftige Magnetstürme auf der Erde. Nur, es passierte erstmal nichts. Ein Tag nach dem anderen war das Magnetfeld erfreulich ruhig und der Sonnenwind war mit 350 Kilometer pro Sekunde fast schon ein laues Lüftchen. Mittwochabend hatte das Warten dann aber ein Ende. 9 Stunden lang rumpelte es mit einem K-Index bis 6. Nordeuropa und die nördlichen US-Staaten vermeldeten Polarlichter. Die Analyse legte nahe, dass 2 der 4 erwarteten Plasmawolken kurz hintereinander eingetroffen waren, allerdings um einiges schwächer als befürchtet, was sich durch die lange Laufzeit schon angedeutet hatte. Was sonst noch unterwegs war, verursachte dann in der Folge am Ende der Woche noch Unruhe. Die aktiven Regionen auf der Sonne produzierten danach keine kräftigeren Flares mehr und wandern inzwischen nach und nach auf die Sonnenrückseite. Diese Regionen hatten die Sonnenaktivität mit einem X, 2 Dutzend M-Flares und einem Flux von 220 Einheiten nochmal in eine Größenordnung gebracht, wie zu Zeiten des Maximums vor nunmehr 14 Monaten. Ende der Woche lag der Flux dann aber bereits wieder unter 150 Einheiten bei weiter fallender Tendenz. Neue Regionen sind nicht vor Wochenmitte zu erwarten. Für die nächsten Tage ist die Aktivität daher eher verhalten, mit einem Flux zwischen 110 und 140 Einheiten. Das Erdmagnetfeld beruhigt sich zusehends. Der größte Störenfried ist am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche ein ausgedehntes koronales Loch. Danach sieht es nach einem tendenziell ruhigen Magnetfeld aus und entsprechend guten Bedingungen auf den Lowbands. Am nächsten Wochenende steht dann nicht nur das Christkind vor der Türe, sondern auch das nächste koronale Loch. Die recht hohe Sonnenaktivität hat in den letzten Tagen die mittägliche Muff über Mitteleuropa auf über 40 MHz ansteigen lassen. Nur nach dem Magnetsturm war es deutlich weniger. Die Werte bleiben aber über 30 MHz und sorgen daher für ein weiterhin weit offenes 10-Meter-Band. Wir durchlaufen jetzt die Tage mit der längsten Nacht. Entsprechend öffnen die oberen Bänder nur etwa 6 bis 8 Stunden. Aber sie öffnen, was uns halt nur in der Nähe des solaren Aktivitätsmaximums vergönnt ist. Nachts sinkt die Muff rasch bis auf etwa 7 MHz ab. Die FOF2, also die bei senkrechter Abstrahlung gerade noch zurückkommende Frequenz, rutscht zeitweise unter 3 MHz. Damit bildet sich selbst auf 80 Meter eine tote Zone aus. Es wird eben Winter in der Ionosphäre. Häufig erholt sich die Grenzfrequenz nach 2-3 Stunden dann wieder etwas, sodass 30 Meter nochmals öffnen kann. Und damit geht es jetzt in die letzte Woche des Herbstes mit kurzen Tagen und langen Nächten. und gewiss keinen schlechten Ausbreitungsbedingungen. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.